SR Info. Bilanz am Mittag.
Zusammenhalt ist das Kernthema der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers. Auf seine und auf die Ansprache der Ministerpräsidentin schauen wir gleich. Außerdem geht es um die künftige EU-Ratspräsidentschaft und um die Suche nach den Ursachen des Flugzeugabsturzes in Südkorea. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Der Silvesterabend ist im deutschen Fernsehen der Abend von Dinner for One und mittlerweile auch anderen Klassikern der deutschen Fernsehunterhaltung, die uns alljährlich präsentiert werden. Und es ist der Abend der Neujahrsansprachen. Vorneweg natürlich die des Bundeskanzlers. Idealerweise auch die für das passende Jahr und nicht die aus dem Vorjahr. Diesmal fällt diese Ansprache in den Beginn des Bundestagswahlkampfes, in dem Bundeskanzler Scholz sein Amt verteidigen will. Anne-Kathrin Mellmann.
Vielleicht ist seine vierte Neujahrsansprache auch seine letzte, vielleicht auch nicht. Mit ernstem Blick sitzt Olaf Scholz in dunklem Anzug vor dem Berliner Nachthimmel, beleuchteter Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Das erste Thema ist ernst, Magdeburg.
Fassungslos stehen wir vor dieser menschenverachtenden Tat. Wie kann ein wahnsinniger Attentäter nur so viel Leid verursachen? Und nicht nur in Magdeburg fragen sich viele, woher soll die Kraft kommen, um weiterzumachen nach solch einer Katastrophe?
Der Zusammenhalt lautet die Antwort des Kanzlers. Das sei es, was uns stark mache. Deutschland, ein Land des Miteinanders. Olaf Scholz dankt den Ersthelfern, Ärzten und den vielen Freiwilligen. Da, wo es Versäumnisse gegeben habe bei den Sicherheitsbehörden, würden diese aufgeklärt und abgestellt. Wieder und wieder beschwört Scholz den Zusammenhalt. Er sei es, aus dem die Menschen Kraft schöpfen könnten in schwierigen Zeiten wie diesen. An der Stelle scheint der Wahlkämpfer Scholz durch.
Unsere Wirtschaft hat zu kämpfen. Das Leben ist teurer geworden. Und viele blicken mit einem Gefühl wachsender Beklemmung auf Russlands brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich versichere Ihnen, dass wir die Ukraine nicht alleine lassen und weiter unterstützen, wie niemand sonst in Europa. Und dass wir weiter kühlen Kopf bewahren, damit der Krieg sich nicht ausweitet.
Der Besonnene mit dem kühlen Kopf. Dieses Bild Ihres Kanzlerkandidaten ist der SPD wichtig in Ihrem Wahlkampf. Zur gescheiterten Ampelkoalition kein Wort beim Jahresrückblick. Olaf Scholz blickt auch auf das Kommende. Im Oktober 25 wird Deutschlands Wiedervereinigung genau 35 Jahre alt. Das Land habe dadurch die Erfahrung gemacht, dass Zusammenhalt sogar Mauern zum Einstürzen bringen kann, sagt Scholz. Und dann ist die nähere Zukunft dran, die Bundestagswahl im Februar.
Damit ist auch klar, wie es in Deutschland weitergeht. Das bestimmen Sie, die Bürgerinnen und Bürger. Darüber entscheiden nicht die Inhaber sozialer Medien. In unseren Debatten kann man ja manchmal den Eindruck gewinnen, je extremer die Meinung, desto größer die Aufmerksamkeit. Aber nicht wer am lautesten schreit, bestimmt darüber, wie es in Deutschland weitergeht. Sondern die ganz große Mehrheit der Vernünftigen und Anständigen.
Der Kanzler bittet die Menschen, am 23. Februar wählen zu gehen. Freie und geheime Wahlen seien eine riesige Errungenschaft. Und wir Bürgerinnen und Bürger hätten es in der Hand und könnten 2025 zu einem guten Jahr machen.
Die Ansprache von Bundeskanzler Scholz hören Sie heute Abend hier auf SR Kultur nach den 20 Uhr Nachrichten. Schon gegen 16.55 Uhr können Sie die Neujahrsansprache der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hören. Sie sagt darin, dass es für das Saarland kein einfaches Jahr war. Die Wirtschaftskrise, so Rehlinger, habe sich hier bei uns noch härter gezeigt als sonst in Deutschland.
Es war ein Jahr mit Rückschlägen. Mir hat das einmal mehr gezeigt, was wirklich zählt. Zusammenhalt, harte Arbeit und dass wir für unsere Zukunft gemeinsam kämpfen. Die Unsicherheit über die Chipfabrik in Ensdorf, die Krise bei ZF und der angekündigte Stellenabbau bei weiteren Unternehmen fordern uns heraus. Mir macht das große Sorge, genauso wie Ihnen auch. Aber auch wenn ich weiß, dass wir nicht immer gewinnen, ich kämpfe um jeden Arbeitsplatz an der Seite der Beschäftigten in Industrie und Mittelstand. Und das lohnt sich.
Rehlinger spielt dabei auch auf die Ansiedlung des Pharmaunternehmens Vetter auf dem ehemaligen Ford-Gelände an. Die zeige auch die Chancen im Wandel und stelle die Wirtschaft im Saarland breiter auf, so Rehlinger. Den Beginn des neuen Jahres, den werden wir alle auch im Geldbeutel merken, positiv wie negativ. Die Steuertabellen werden der Inflation angepasst, aber Kranken- und Pflegeversicherungen beispielsweise werden teurer. Die Leistungen für Pflegebedürftige zu Hause und in Heimen steigen aber auch. Sie werden um 4,5% angehoben. Dabei steckt die Pflegeversicherung nach wie vor in der Krise. Die Kosten steigen und die Zahl der Pflegebedürftigen wächst. Außerdem mangelt es an Pflegefachkräften. Birte Sönnigsen mit dem letzten Teil unserer Serie zu den offenen Baustellen nach der Ampel und vor der Bundestagswahl.
2 Tage nachdem die Ampelkoalition zerbrochen ist, tritt Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor die Mikrofone. Er versucht nun eilig Schadensbegrenzung zu betreiben.
Und in besonderer Art und Weise müssen wir auch die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen schützen.
Per Verordnung will Lauterbach den Beitrag zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte anheben.
Diese Maßnahme ist unmittelbar und dringend notwendig, weil sonst bereits am Anfang des nächsten Jahres einige Pflegekassen in sehr schwieriges wirtschaftliches Fahrwasser geraten würden.
Durch die Verordnung wurde das Schlimmste erstmal abgewendet. Eine grundlegende Pflegereform hat aber auch die Ampelregierung nicht auf den Weg gebracht. Lauterbach hatte sein Augenmerk auf andere Großbaustellen der Gesundheitspolitik gelegt. Viele Fachleute sind sich einig, dass die neue Bundesregierung ein großes Problem erben wird. Das sieht auch Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen so.
Die Pflegeversicherung auf solide finanzielle Basis zu stellen, wird eine der großen Aufgaben im neuen Jahr.
Die Pflegeversicherung unterstützt Menschen, die Hilfe im Alltag brauchen, unabhängig davon, ob sie zu Hause oder im Heim gepflegt werden. Wie viel jeder Einzelne bekommt, hängt von der Pflegebedürftigkeit ab. Seit die Pflegeversicherung vor rund 30 Jahren eingeführt wurde, hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen stark erhöht. Ebenso die Kosten. Und die steigen immer weiter. Die Versicherung deckt nicht alle Kosten ab. Das bedeutet, die Pflegebedürftigen müssen den Rest selbst bezahlen. Das wird für immer mehr Menschen zum Problem, sagt der Pflegeforscher Heinz Rothgang von der Universität Bremen.
Die Pflegeversicherung ist irgendwann mal angetreten, um sicherzustellen, dass man aufgrund von Pflege nicht verarmt. Diese Funktion erfüllt sie inzwischen nicht mehr.
Die Ampelregierung wollte gegensteuern. Ein Gesetz aus dem Jahr 2023 sollte die steigenden Kosten abfedern. Die Zuschläge für die Pflege in stationären Einrichtungen wurde erhöht. Seit 2024 bekommen auch Menschen, die zu Hause gepflegt werden, 5% mehr Geld. Genutzt hat diese Mini-Reform wenig. Darüber sind sich Fachleute weitgehend einig. Denn die Eigenanteile für Pflegebedürftige steigen weiter. Pflegeforscher Rothgang ist sich sicher, dass die soziale Pflegeversicherung auch in Zukunft mehr Geld braucht.
Das müssen Steuermittel sein auf der einen Seite und das muss ein Finanzausgleich sein mit der privaten Pflegeversicherung auf der anderen Seite.
Dass es so nicht weitergehen kann, ist offensichtlich. Das weiß auch der noch amtierende Bundesgesundheitsminister. Ohne Reform, befürchtet Lauterbach, würde der Eigenanteil in der Pflege bald unbezahlbar hoch.
Wichtig ist, dass diese große Pflegereform unmittelbar nach der Eröffnung der neuen Legislaturperiode spätestens kommt, weil uns läuft hier die Zeit weg.
Wie diese Reform aussehen könnte, da haben die Parteien unterschiedliche Vorstellungen. SPD, Grüne und Linke könnten sich vorstellen, gesetzliche und private Pflegeversicherungen zusammenzuführen. Dann würden alle, vom Gering- bis zum Topverdiener, in die gleiche Kasse einzahlen. SPD und Grüne wollen außerdem die Pflegeversicherung mit mehr Steuergeld unterstützen. Das können sich auch AfD und BSW vorstellen. Die Union schließt das nicht aus, setzt aber, wie die FDP, auch auf andere Maßnahmen. Beide Parteien bauen auch auf mehr private und betriebliche Vorsorge.
Für Aktienanleger war das abgelaufene Jahr zumindest potenziell ein wirklich gutes. Natürlich sind auch da einige Aktien abgeschmiert, aber es gab auch viele Gewinner. Der deutsche Aktienindex ist seit Jahresbeginn ordentlich gestiegen, trotz Wirtschaftsflaute im Land. Zum Börsenjahr, der Kommentar von Markus Görne.
Wenn unter dem Strich ein Plus von rund 20% steht, dann kann man von einem guten Jahr sprechen. Und genauso sieht es beim Gradmesser der Börse für 2024 aus. Ein Plus von nahezu 20% und die Marke von 20.000 Punkten übersprungen im Laufe des Jahres. Wie konnte das passieren in einer Zeit, in der so viele schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft kommen? Das gelingt, weil Unternehmen wie Siemens Energy, Rheinmetall und SAP durch ihre sehr guten Ergebnisse den DAX in diesem Jahr deutlich nach oben gezogen haben. Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen. Das ist gut so, denn die Vielfalt ist es, die zeigt, dass es noch viel Innovationskraft in der deutschen Wirtschaft gibt. Aber Innovationskraft und Pragmatismus alleine werden nicht reichen. Denn 2025 wird ein anderes Jahr werden. Weil in den USA ein neuer Präsident ins Amt kommt, der Zölle für ein gutes Werkzeug seiner Wirtschaftspolitik hält, weil die Notenbanken im kommenden Jahr vorsichtiger sein werden mit Zinssenkungen, weil niemand weiß, wie sich die geopolitischen Krisen und Konflikte wie Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten weiterentwickeln werden. 2025 wird ein Jahr mit neuen Herausforderungen. 2025 wird schwieriger. Ob das aber auch bedeutet, dass es schlechter wird, das ist noch nicht ausgemacht.
Die Meinung von Markus Görner aus dem ARD-Börsenstudio. Nun hatte er sein halbes Jahr im Rampenlicht als EU-Ratsvorsitzender, Ungarns Premier Viktor Orbán. Aufgefallen war er unter anderem mit einem unabgesprochenen Besuch in Moskau. Nun übernimmt ab Mitternacht jemand, der eine ganz andere Haltung zur EU hat und der ihre Abläufe bestens kennt. Donald Tusk, Regierungschef Polens. Sicherheit Europa, das ist das Motto der polnischen EU-Ratspräsidentschaft. Es lässt also schon vorab keine Zweifel daran, worum es Warschau im kommenden halben Jahr gehen wird. Von militärischer Sicherung an den Außengrenzen über Spionage und Sabotageabwehr bis zur Nahrungsmittelsicherheit. Martin Adam.
Für Polens Premierminister Donald Tusk hat die EU-Ratspräsidentschaft schon Wochen vor dem Jahreswechsel begonnen. Er hat sich mit den Staatschefs der baltischen Staaten getroffen, mit denen der skandinavischen gesprochen, mit dem französischen Präsidenten und dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Tusk hat sich vorbereitet, denn er hat große Pläne. Polen übernimmt am 1. Januar die Leitung in der Europäischen Union, in einer, wie Sie wissen, sehr dramatischen Situation. Es liegt mir sehr daran, dass Polen der Staat sein wird, der nicht nur die ganze Zeit dabei ist, sondern den Ton angibt bei den Entscheidungen, die uns Sicherheit bringen und unsere Interessen sichern sollen. Polen soll eine führende Kraft in der Europäischen Union sein, vor allem in Sicherheitsfragen, erklärt Tusk seit Monaten. Polens zweite EU-Ratspräsidentschaft nach 2011 ist der Moment dafür, bestätigt Magdalena Sobkowiak-Czarnecka im Gespräch mit der ARD. Die Vize-Europaministerin bereitet die Präsidentschaft vor. Ich denke, die Umstände begünstigen, dass diese Präsidentschaft etwas Besonderes wird, weil wir die Ersten mit einer neuen Kommission sind, mit einem neuen Parlament. Und mit einer klaren Herausforderung, sagte Sobkowiak-Czarnecka. Europa, Sicherheit ist das Motto der Präsidentschaft und um Sicherheit soll es gehen. Wir verstehen Sicherheit in 7 Dimensionen. Natürlich ist die erste die offensichtlichste, an die wir in Zeiten des Krieges auf unserem Kontinent sofort denken, die äußere Sicherheit. Wir versuchen, unsere Partner dazu zu bewegen, am östlichen Schild mitzuarbeiten. Der militärischen Sicherung der polnischen und damit der EU- und NATO-Ostgrenze. Dort wird bereits gebaut, aber Warschau möchte, dass die anderen EU-Staaten sich beteiligen. Es gehe auch um die Rüstungsproduktion, sagt Sobkowiak-Czarnecka. Die müsse jetzt hochgefahren werden, nicht erst, wenn der nächste EU-Haushalt verhandelt sei, denn jetzt führe Russland Krieg. Aber Sicherheit sei mehr. Es gehe auch um die Energieversorgung, die Wirtschaft, mit einem neuen US-Präsidenten Trump als Herausforderung, Nahrungsmittelversorgung und Gesundheitspolitik, um interne Sicherheit gegen Sabotage und Spionage und um Datensicherheit.
Everything is connected.
Das ist alles miteinander verbunden. Wenn wir über Informationssicherheit sprechen, geht es um Desinformation, die Teil hybrider Kriegsführung ist. Es liegt an uns, stark und vorbereitet zu sein. Wir können Sicherheit nicht nur mit den Begriffen Verteidigung und Krieg verstehen. Polen unterstütze die EU-Erweiterung um die Westbalkanstaaten und, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, auch die Ukraine. Aber auch Magdalena Sobkowiak-Czarnecka weiß, dass die EU langsam vorangeht. Es werde also eher eine Ratspräsidentschaft der neuen Ideen, sagt sie, der vielen Gespräche. 22 informelle Ratstreffen sind geplant, über 400 Veranstaltungen, das sind im Schnitt 2,5 pro Tag. Die polnische Regierung macht also weiter, wo sie angefangen hat, beim Treffen, Reden und Überzeugen.
Martin Adam hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da schauen wir gleich unter anderem noch auf den Flugzeugabsturz in Südkorea. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen in Kürze mit Katrin Aue.
Das ukrainische Militär hat massive russische Angriffe auf weite Teile der Ukraine gemeldet. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Behördenangaben zufolge wurden in der Region Sumy Infrastruktureinrichtungen zerstört. Außerdem seien 12 mehrstöckige Wohnhäuser und 2 Bildungseinrichtungen beschädigt worden. In der Hauptstadt Kiew gibt es laut Militärverwaltung Schäden durch herabgefallene Raketentrümmer. In der Nacht und am Morgen waren in Kiew Explosionen, mutmaßlich von der Flugabwehr, zu hören. Haushalte und Unternehmen in Deutschland haben in dieser Heizperiode bislang deutlich mehr Gas verbraucht als im vergangenen Jahr. Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf die Bundesnetzagentur berichtet, ist der Gesamtverbrauch von Oktober bis Dezember um knapp 6% gestiegen. Demnach benötigt vor allem die Industrie deutlich mehr Gas als im Vorjahr. Im Vergleich zu den Jahren vor dem Ukraine-Krieg sparten Haushalte und Unternehmen aber immer noch knapp 10% Gas ein. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind die Speicher noch zu rund 80% gefüllt. Die Europäische Union ist auf den Stopp von Gaslieferungen über die Ukraine vorbereitet. Die Brüsseler Kommission weist darauf hin, dass genügend nicht russisches Gas über alternative Routen nach Mittel- und Osteuropa geliefert werden kann. Nach fast 3 Jahren Krieg stellt die Ukraine die Gasdurchleitung zum neuen Jahr ein. Kritik kommt vor allem aus der Slowakei, die massive Versorgungsprobleme befürchtet. Ein Gericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon erlassen. Das erklärte eine Ermittlergruppe. Dem Politiker wird vorgeworfen, mit der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts gegen die Verfassung verstoßen zu haben. Zudem soll er mehrmals nicht zu Vernehmungsterminen erschienen sein. Yoons Anwalt bezeichnete den Haftbefehl als illegal. Er sagte, die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Kriegsrechts obliege dem Verfassungsgericht. Die Ärztekammer Saar will im Bemühen um mehr medizinische Fachkräfte die Zahl der abgebrochenen Ausbildungen senken. Wie die Kassenärztliche Vereinigung KV dem SR mitteilte, ist unter anderem ein Mentorenangebot für Auszubildende geplant. Die KV werde gemeinsam mit der Ärztekammer die Ausbildungskampagne »Weil es mir gefällt« neu auflegen. Derzeit haben saarländische Arztpraxen etwa 100 offene Stellen und 25 Ausbildungsplätze in der KV-Stellenbörse eingestellt.
SR Info.
Seit dem Sturz des Machthabers Bashar al-Assad in Syrien vor rund 3 Wochen sind nach offiziellen Angaben rund 35.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt. Die Türkei hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Zurzeit leben fast 3 Millionen syrische Flüchtlinge im Land. Was die Heimkehrer erwartet, das ist noch nicht so wirklich klar. Denn die neuen Machthaber, die haben zwar möglicherweise eine politische Häutung hinter sich, aber Islamisten sind sie eben doch noch, wie sich jetzt wieder zeigt. Moritz Behrendt.
Die neuen Machthaber in Syrien beginnen damit, die Streitkräfte des Landes umzuformen. Aus einem Dekret des ehemaligen Milizenführers Ahmed al-Sharaa geht hervor, dass insgesamt 49 islamistische Kämpfer hohe Ränge im Militär einnehmen sollen, einige von ihnen als Generäle. Nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind unter ihnen auch einige ausländische Dschihadisten, unter anderem aus Jordanien, der Türkei, Usbekistan und Albanien. Die neuen syrischen Machthaber hatten angekündigt, die Vielzahl der Milizen im Land auflösen zu wollen und sie in die Armee zu integrieren. Ob es tatsächlich gelingt, die Gruppen zu entwaffnen, wird von Beobachtern als Testfall für die tatsächliche Stärke der neuen Führung gesehen. Anfang Dezember hatten Milizen, angeführt von dem islamistischen Bündnis HTS, den langjährigen Diktator Bashar al-Assad gestürzt. Der Anführer des Bündnisses, Ahmed al-Sharaa, hatte am Wochenende erklärt, auch die HTS solle aufgelöst werden, im Rahmen einer Konferenz des nationalen Dialoges.
Nach dem verheerenden Flugzeugunglück auf dem südkoreanischen Flughafen Muan am Sonntag ist die Sperrung der Start- und Landebahn des Flughafens im Südwesten des Landes vorerst bis zum 7. Januar verlängert worden, um die Unfallstelle weiter untersuchen zu können. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Seoul wurden 174 der 179 ums Leben gekommenen Insassen mittlerweile identifiziert, also die fast aller Todesopfer, fast alle.
Auf einem Sessel sitzt Shin Yu-ho. Seine beiden Enkel, die auch an Bord der Maschine aus Bangkok waren, konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Ihr Vater verreiste mit ihnen, um glückliche Erinnerungen zu sammeln. Ich sitze den ganzen Tag schon hier, warte auf Neuigkeiten und bin so frustriert. Etwa 300 Kilometer nördlich in der Hauptstadt Seoul geben die Behörden eine Pressekonferenz. Ju Jong-wan ist beim südkoreanischen Verkehrsministerium zuständig für die Flugsicherheit. Was die Blackbox des Flugzeugs betrifft, so konnte unser Analysezentrum die Schäden an der Oberfläche beseitigen und checkt derzeit den Zustand des Geräts. Allerdings hat der Flugschreiber die Verbindung zum Datenspeicher verloren. Wir suchen nun nach einer Methode, um die Daten auslesen zu können. Bei ihren Ermittlungen bekommen die südkoreanischen Behörden Unterstützung aus den USA. Die US-Behörde NTSB, die Unglücksfälle im Transportwesen aufklärt, hat mehrere Experten geschickt. Untersucht wird unter anderem ein Vogelschlag, also der Zusammenstoß des Flugzeugs mit einem oder mehreren Vögeln. Außerdem wird geprüft, inwiefern die Kontrollsysteme der Maschine ausgefallen waren und was genau in den Minuten zwischen dem Mayday-Ruf der Piloten und dem Landeversuch passiert ist. Zahlreiche Fragen wirft auch ein Wall aus Erde und Beton auf, der kurz vor dem Ende der Landebahn installiert ist. In diese Konstruktion, in die Sensoren verbaut sind, um Piloten die Landung zu erleichtern, war das Flugzeug gekracht, bevor es in Flammen aufging. John Cox hat 55 Jahre als Pilot gearbeitet und klärt mittlerweile Flugzeugunfälle auf. Er kritisiert die Bauweise. Das hat mich am meisten erstaunt, dieser Betonwall, der auf der Landebahn steht. Denn das Flugzeug hätte stoppen, Menschen hätten das Flugzeug verlassen können, wäre er nicht da. Während am Flughafen Muan die Aufräumarbeiten weitergehen, besucht unterdessen in Seoul Übergangspräsident Choi eine Gedenkstätte für die Opfer des Flugzeugunglücks. Die Regierung hatte angekündigt, alle Maschinen des Typs Boeing 737-800, die auf südkoreanischem Boden eingesetzt werden, zu untersuchen.
Katharina von Schurchenthaler hat berichtet. Die Menschen des Inselstaates Kiribati im Pazifik sind als erste ins neue Jahr gestartet. Am späten Vormittag unserer Zeit haben dort die Neujahrsfeierlichkeiten begonnen. In Deutschland findet die voraussichtlich größte Silvesterparty in Berlin statt, am Brandenburger Tor. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 65.000 Besuchern. In Brasilien fällt das Jahresende zusammen mit dem Fest zu Ehren der Meeresgöttin Jemanja. Diese Tradition wurde von Sklaven aus Afrika nach Brasilien gebracht und vermischte sich seither auch mit christlichen Einflüssen. In Salvador de Bahia und auch in Rio de Janeiro findet eine Prozession statt. Die Teilnehmer wünschen sich Glück, Frieden und Schutz für das kommende Jahr. Diana Hörger war am berühmtesten Strand Brasiliens, an der Copacabana, mit dabei.
Jemanja. Der Name der Meeresgöttin, gesungen von hunderten Menschen am Strandabschnitt 4 an der Copacabana. Die Anhänger der afro-brasilianischen Umbanda und der Candomblé-Religion tragen fast alle weiß. Um sie herum liegen Menschen in kurzen Hosen und Bikinis am Meer. Es ist 16 Uhr, die Sonne sticht noch immer hier in Rio und während die Trommeln den Takt angeben, wiegen sich die Frauen und Männer, die heute hier der Meeresgöttin zum Jahresende ihren Dank darbieten, selig barfüßig hin und her und klatschen. Die Stimmung ist fröhlich. Wie Luano da Costa stehen viele Menschen hier bei unterschiedlichen Priesterinnen und Priestern in der Schlange an, um sich reinigen zu lassen. Für mich ist es hier eine richtig gute Sache, um das Jahr mit guter Energie und mit positiver Stimmung zu beginnen. Ich wünsche mir für das neue Jahr Ruhe, Gesundheit und Frieden. Das ist es, was wir brauchen. Jetzt ist Luano an der Reihe. Eine weiß gekleidete Priesterin berührt ihn mit geschlossenen Händen von Kopf bis Fuß. Sie streicht den Körper von oben nach unten ab und befreit ihn von schlechten Geistern. Jeder hier kann sich reinigen lassen. Nach Religionszugehörigkeit oder dem Namen wird hier nicht gefragt. Ohnehin verschwimmt hier alles bei der kleinen Prozession am Strand. Neugierige, spirituelle Männer, Frauen, jung, alt, schwarz oder weiß, alle sind willkommen. Es ist eine Tradition zum Jahresende, an der auch die Menschen teilnehmen, die eigentlich christlich getauft sind. So wie bei Peter Weißmann verbinden sich hier der Glaube an Gott und an die Orishas, die afroamerikanischen Gottheiten, völlig ungezwungen.
Ich würde sagen, dass ich in eine jüdische Familie hineingeboren wurde und an das Judentum glaube. Aber ich glaube auch an Ubanda. Und ich denke, dass es tatsächlich sogar eine gewisse Vermischung der Religionen gibt. Es geht um die Kraft, die den Wind dazu bringt, auf das Segel des Boots zu treffen und sich zu bewegen. Es geht um diese Kräfte in unserer Welt. Die größte Kraft geht demnach von Iemanjá aus. Davon ist auch Denise da Silva überzeugt. Das ist heute ein Dankeschön. Ich hatte ein sehr schwieriges Jahr. Die Dankbarkeit ist sehr wichtig in unserer Religion, denn leider wissen wir, dass es in unserem Land auch viel religiöse Intoleranz gibt. Iemanjá aber hält unsere Gedanken frei. Sie ist dafür da, dass wir richtig denken können. Wir haben eine wundervolle Stadt hier mit Rio, aber jeder weiß auch, wie groß die Gewalt hier ist. Deshalb wünsche ich mir vor allem viel Frieden. Die Prozession endet an diesem Tag an der Copacabana damit, dass viele kleine Boote dem Meer überlassen werden. Iemanjá möge die Geschenke annehmen und den Menschen hier am Strand ein friedliches Jahr 2025 schenken. Die Kerzen im Sand und die vielen Blumenblätter, sie werden die vielen Badegäste auch noch nach dem Silvesterfeuerwerk daran erinnern, dass das Meer für viele hier in Brasilien mehr ist als nur das Wasser zwischen den Kontinenten.
Schauen wir aufs Wetter im Saarland. Heute bleibt es durchweg wolkenverhangen, aber weitgehend trocken. Dazu bleibt es leicht frostig mit Tageshöchstwerten von -3 bis -1 Grad. Auch die Silvesternacht verläuft weitgehend bedeckt oder neblig trüb und trocken bei Tiefstwerten zwischen 0 und -3 Grad und böigem Wind. Morgen an Neujahr trotz vieler Wolken meist trocken und windig, Höchstwerte 3 bis 6 Grad. Und am Donnerstag erst kräftiger Regen, der vom Hochwald her schnell in Schnee übergeht. Am Abend oft wieder trocken, stürmisch, Höchstwerte 0 bis 3 Grad. Das war's von der SR Info, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann für dieses Jahr. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung und an unseren Themen, die ja nicht immer leicht zu verdauen sind. Umso mehr wünsche ich Ihnen und uns allen ein gutes und friedliches neues Jahr. Bis dann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Mit der Amtseinführung von Donald Trump als wiedergewähltem Präsidenten der USA am 20. Januar ist bereits jetzt klar, dass große Veränderungen anstehen. Nepsovo aus Ungarn wirft dabei einen düsteren Blick auf das kommende Jahr. 2024 kann für die Weltpolitik als chaotisches Jahr verbucht werden. Die Wahl von Trump zum amerikanischen Präsidenten macht die ohnehin ungewissen Verhältnisse in der internationalen Politik noch unberechenbarer. Der von Trump als eine Art Ministerpräsident ausersehene Milliardär Elon Musk hat zuletzt die Staatlichkeit der Ukraine in Frage gestellt und die Werbetrommel für die rechtsextreme deutsche AfD gerührt. Auch am Ende dieses Jahres haben wir keinen Grund, mit Optimismus auf das kommende Jahr zu blicken. Mit Sorge blickt De Volkskrant aus den Niederlanden auf die zukünftige Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Europa. Während die USA 2024 einen großen Schritt in Richtung eines autoritären, konservativen und nationalistischen Systems machen, gerät Europa in immer größere politische Verwirrung. Das Regieren wird in vielen europäischen Ländern stets schwieriger. Hingegen hat Donald Trump in den USA alle Macht auf sich konzentriert. Trump wird nicht zögern, die Europäer gegeneinander auszuspielen. Früher wollten die Amerikaner ein starkes und demokratisches Europa als Bollwerk gegen den Kommunismus. Jetzt will Trump ein schwaches und gespaltenes Europa, das den USA politisch und wirtschaftlich so wenig wie möglich in die Quere kommt. 25 Jahre ist es jetzt her, dass Wladimir Putin zum Präsidenten Russlands gewählt wurde. Das war genau am 31. Dezember 1999. Wie wichtig die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten für ihn sein könnte, dazu schreibt El Mundo aus Spanien. Der Mann im Kreml will nun die Lage mit einem Frieden retten, den er als Sieg bezeichnen kann und der die Gebietsgewinne auf der Krim und im Donbass konsolidiert. Viel weniger ehrgeizige Ziele als die, für die er die Invasion gestartet hatte. Um dies zu erreichen, wartet er auf die Rückkehr von Donald Trump, einem NATO-kritischen Isolationisten, der entschlossen ist, die Hilfe für Kiew zu beenden. The Telegraph aus Großbritannien findet, Putin habe sein Volk nicht zum ersten Mal in die Finsternis geführt. Solange die Wirtschaft boomte, war Putin dem Westen gegenüber wohlgesonnen. Russland wurde eingeladen, der G7-Gruppe beizutreten und erwog sogar eine Zeit lang der NATO beizutreten. Als jedoch der Ölpreis kollabierte und die Wirtschaft einbrach, nahm Putin immer mehr die Züge eines eher traditionellen Kremlführers an und schürte den Groll gegen den Westen, der angeblich auf Russland herabschaute und sich in Moskaus Einflusszone einmischte. Vor 25 Jahren kam Putin an die Macht, scheinbar eifrig bemüht, sich wie ein westlicher demokratischer Führer zu verhalten, nur um sich dann in einen russischen Autokraten alten Stils zu verwandeln, der seine Amtszeit per Dekret verlängert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.